Machen wir den 16. Ne, 17. oder? 17.
Ja.
Okay.
Vorlesung, wie viel auch immer.
Hat sich der dritte im Grunde abgemeldet?
Paul hat sich letztes Mal abgemeldet, genau.
So, ja,
der ist irgendwo anders. Er hat gar nicht so richtig gesagt, wo eigentlich. Also, er hat keine vernünftige Entschuldigung. So.
Ja, für die letztes Mal Abwesenden wiederhole ich einfach nochmal.
Ich höre einfach zu.
Also, was wir uns gerade angucken, ist die sogenannte Hennessy-Milner-Logik. Das ist also eine Logik mit Formeln, die ich auswerte in Zuständen eines LTS. Schreiben wir mal die Grammatik der Formeln hin. Also sie hat zunächst mal die üblichen Boolschen Zutaten, also Falsum, Nicht und. Und als Besonderheit eben diesen Modaloperator, Box
jetzt sieht A. Sieht anders aus. Letztes Mal war es eine Box mit einem kleinen A.
Nee, das ist an der Ecke. So. Achso, nicht A, sondern Alpha.
Ja.
Wobei also diese Boxen indiziert sind über alle Aktionen. Gut, und man definiert dann die Semantik von dem Ding, indem man sagt, gegeben so ein Transitionssystem T, habe ich das im Index geschrieben oder mit davor?
Ich muss nachgucken. Ist mir alles da. Da stand einfach nur, sei T ist gleich, Klammer auf, U, etc. LTS. Dann hatten wir ein T, S.
T, S, genau.
Ja.
Also T, S erfüllt Phi, nicht? Das ist also das, was wir als Semantik von dem Ding sehen. Also wir sagen, in welche Zustände, in welchen LTS erfüllen jetzt so eine Formel hier. Und das ist also wie immer rekursiv definiert, nicht? Über eine Serie von Klauseln, eine für jeden Eintrag in der Grammatik. Also Bottom wird halt nicht erfüllt. Nicht viel wird erfüllt genau dann, wenn Phi eben nicht erfüllt wird. Eine Konjunktion wird erfüllt, wenn der erste Anteil erfüllt wird und der zweite Anteil erfüllt wird. So, das war jetzt der langweilige Teil. Der eigentliche Witz an der Sache ist das mit der Box. Also T, S erfüllt Box A Phi. Box Alpha Phi, genau.
Dann haben wir immer A geschrieben, dann haben wir wieder Alpha geschrieben.
Also irgendwie, ja, also gemeint ist immer Alpha, ja. Also diese, also das kann insbesondere auch ein Tau sein, ja. Also es sind aber sämtliche Aktionen, die dazu gelassen sind. So. Also T, S erfüllt Box Alpha Phi, genau dann, wenn für alle, also die Box ist ein verkapselter Allquantor. So, ja, für alle kommt aber nach, also grammatikalisch habe ich jetzt ein Problem, für alle kommt ja hinterher. Also genau dann, wenn T, S' Phi erfüllt, für alle S' die ich per Alpha von S ausreiche. insbesondere wenn ich so ein System hier habe. Ne? Dann gilt 2 erfüllt, also sagen wir mal, das hier sei A. Dann gilt 2 erfüllt Box A Bottom. Ja. Warum? Naja, nicht? Jeder A-Nachfolger von 2, nämlich keiner, erfüllt Bottom. Ja, idealerweise. Ja. Das ist. Und das sieht zwar blödsinnig aus, aber in der Tat sind. Ohne solchen Quatsch hinzuschreiben, können wir ja gar keine Formeln schreiben. Ja, denn wir haben ja sonst keine Atome. Nicht? Die einzige Formel, die ich sie auf Schlag mal hinschreiben kann, ist Bottom. Gut, dann kann ich es noch negieren, dann habe ich sowas wie True. Ja? Ein True unter eine Box zu schreiben, macht nicht so richtig viel Sinn. Das sagt nämlich nichts aus. Es ist immer der Fall, dass alle Nachfolger True erfüllen. Also davon habe ich dann nichts. Ja, das heißt, ja, wovon ich dann was habe, ist vielleicht ein Diamond, also Abkürzung ist ja Diamond A Phi gleich Alpha. Nicht Box Alpha, nicht Phi, also nicht alle Alpha-Nachfolger erfüllen nicht Phi. Mit anderen Worten, es gibt einen Alpha-Nachfolger, der erfüllt Phi. Ja? So, diesen Diamond kann ich dann sinnvoll ein True schreiben, das sagt mir dann, es gibt einen Alpha-Nachfolger. Aber wenn ich mir das übersetze, das ist dann einfach die Negation so einer Formel. So, nicht? Das heißt also, ja, sieht blödsinnig aus, ist es aber. Was mir die Logik letztlich sagt, ist also, wo lang komme ich, wie weiter mit meinen Aktionen jetzt? So. Und über die Logik hatten wir letztes Mal Folgendes bewiesen.
Jetzt machen wir das übrigens. Jetzt weiß ich, warum wir dann angeblich ein Foto zu finden.
Was? Ich habe gerade überlegt, wieso das vom Datum her, ich schreibe das Datum dazu. Es hat irgendwie komisch ausgesehen, dann kam ich drauf, wir haben ja letztes Mal das Übungsblatt korrigiert.
Also, der Satz war, Hennessy-Miller-Logik ist bisimulationsinvariant. Das heißt, wenn S bisimilar zu T ist, und eine Formel Phi natürlich aus Hennessy-Miller-Logik erfüllt, sagen wir mal, die leben in zwei verschiedenen Transitionssystemen, ja, das wäre also hier T1S und dann hier T2, T. Das erfüllt dann Phi ebenfalls. Also das ist das mit der Bisimulationsinvarianz von Hennessy-Miller.
War sogar nur ein Lemma, kein Satz.
Das war deswegen nur ein Lemma, weil für einen Satz ist es zu primitiv. Also es beweist sich wirklich einmal so ein paar Zeilen.
Genau, ja,
es
drei Zeilen.
Es ist also eine simple Induktion über Phi. Nicht, wobei also, wenn man dann feststellt, dass die Definition von dieser Box und die Definition von Bisimilarität eben einfach sehr gut zusammenspielen. Die boolschen Schritte sind sowieso trivial, ja? Nicht? Also, was man sich kurz klar machen muss, ist, dass hier natürlich äquivalent gilt. Ja? Wenn man eine Implikation bewiesen hat, gilt natürlich auch die andere, weil eben hier die Similarität ja symmetrisch ist. So, das ist also das mit der Bisimulationsinvarianz. Das ist erstmal ein schönes Resultat, ja, nicht? Also man weiß, man hat so irgendwas, was nicht zu viel aussagt, gewissermaßen. Andererseits ist das auch ein negatives Resultat, wenn man will. Das ist nämlich eine obere Schranke auf die Ausdrucksstärke der Logik. Das haben wir uns letztes Mal auch überlegt. Das heißt, man kann auf diese Weise leicht Eigenschaften sich ausdenken, die ich in Hennessy-Milner-Logik nicht formulieren kann. Ja? Zum Beispiel Hennessy-Milner-Logik kann diese Eigenschaft zum Beispiel, dass also irgendein Zustand, ich habe ihn jetzt absichtlich mal x und nicht s genannt, um klarzumachen, dass das der ist, über den ich rede, also eine freie Variable gewissermaßen, ja? Dass also ein Zustand x einen Alpha-Übergang zu sich selber macht, das kann Hennessy-Milner-Logik wegen dieses Lemmas nicht ausdrücken, hatten wir uns überlegt. Warum? Deswegen, weil diese Eigenschaft eben nicht bisimulationsinvariant ist. Gut, dass sie nicht bisimulationsinvariant ist, zeigt man durch ein Gegenbeispiel. Nicht? Also hier, wenn wir hier so einen Punkt haben, der sie erfüllt, ne? Einzeln. Und hier sagen wir mal, so zwei Punkte, die zueinander, auch wieder mit Alpha, Übergänge machen, dann ist das natürlich bisimilar. Nur dieser hier erfüllt eben nicht diese Form. Das heißt, das ist keine bisimulationsinvariante Eigenschaft, kann also in Hennessy-Milner-Logik nicht ausgedrückt werden. Gut. Aber man findet das im Moment eben gut, ja, wenn man ja sagt, also gut, unter Bisimilarität wollen wir Prozesse ja auch nicht unterscheiden. Und deswegen wollen wir auch gar keine Eigenschaften hinschreiben, die eben nicht bisimulationsinvariant sind. Ja, also zwei bisimilare Prozesse sollen dieselben Eigenschaften haben.
Was mir gerade nebenbei auffällt, gibt es auch schwache Hennessy-Milner-Logik?
Das ist eine völlig berechtigte Frage. Es gibt so Zeugs, ja. Da hat man dann auch mehr oder weniger Operatoren, die gleich über diese Extended Transitions gehen. Sehr genaue Informationen kann ich da zurzeit nicht geben. Ich müsste es mir selber anlesen.
Dann wird es nicht wahrscheinlich wirklich das Triviale sein, dass man sagt, man nimmt das erweiterte LTS und dann nimmt man anstatt Alpha in Act, Alpha in Act erweitert halt.
Ja, nee, Act erweitert gibt es ja nicht. Also, ja, also Act erweitert ist ja dasselbe. Ja? Also die Transitionen werden ja nicht erweitert, nur die Transitionen werden erweitert. Ja. Man kann erstmal hingehen und Hennessy-Milner-Logik einfach über diesem erweiterten Transitionssystem interpretieren. Ich hatte es mir vor einiger Zeit ist gut, das sind mittlerweile über 10 Jahre mal angeschaut und ganz so einfach war es leider nicht. So. Ja. Also, das war der Stand, wo wir das letztes Mal...
Eines hat man, glaube ich, noch als Beispiel, dass diese wunderschönen Systeme, wo der eine endlich viele hat und der andere unendlichen...
Ach genau, ja. Ja, stimmt. Das war dieses hier. Also wir begannen dann uns zu fragen, ob von diesem Lemma da die Umkehrung gilt. Fragt man sich, was ist denn davon die Umkehrung? Das Lemma hat nämlich zwei sinnvolle Umkehrungen, die beide berühmt sind und Sätze sind, die also Namen von Leuten tragen. Die eine Umkehrung ist also, wenn jetzt zwei Zustände dieselben Formeln erfüllen, wenn sie also logisch ununterscheidbar sind unter Hennessy-Milner-Logik, sind sie dann bisimilar? So, wir haben gesehen, die Antwort lautet im Allgemeinen nein. Mit einem schon mal gesehenen Beispiel, nämlich hier. Also einmal hier dieses System, was beliebig lange endliche Pfade hat und dann das andere, das ebenfalls beliebig lange endliche Pfade hat, aber auch einen unendlich langen. Ja. So, das hatten wir so ein bisschen hingewedelt, also das sollte man vielleicht etwas sorgfältiger sagen, ja, warum nehmen wir den neuen Namen für das System, ja, das ist also hier. Das soll mal hier T1 sein, das hier T2. So, nicht? Und ja. Behauptung ist. Also es gilt für alle Phi, dass also S Phi erfüllt, genau dann, wenn T Phi erfüllt. So, und der Beweis, der verwendet die modale Tiefe von Phi. So, die sollten wir vielleicht mal, oder den Rang. Schreiben wir mal RK wie Rank, ja. Okay, und dann definieren wir den formal durch Rank from Bottom ist 0. Das wird praktisch definiert, also der Rang soll sein die maximale Schachtelungstiefe modaler Operatoren. Hier kommt gar kein Operator vor, also 0. Nicht Phi hat denselben Rang wie Phi. So, wenn ich eine Konjunktion habe, dann will ich das Maximum der beiden Ränge. Nicht? Also ich habe ja dann zwei Teile, wo ich nach Schachtelungen suchen kann. Also Max. Von Rank Phi 1 und Rank Phi 2. Das Einzige, wo wirklich was passiert, ist eben, wenn eine Box kommt, nicht? Also Rank von Box Alpha Phi ist gleich 1 plus Rank von Phi. So, und mache ich mal eine allgemeine Definition noch über diese Modelle. Und zwar nenne ich das die Nachbarschaft, die L-Nachbarschaft von T. Das ist jetzt eine Ad-Hoc-Definition. So, das ist die Menge aller S'. Die in n Schritten einen Übergang nach S' machen mit n höchstens L. Ja, also das sind die Dinge, die ich von S aus in höchstens L Schritten erreichen kann. So. Und dann gilt ziemlich offensichtlich Folgendes. T, S erfüllt Phi. Genau dann, wenn das in dieser L-Nachbarschaft geht. Jetzt bekommt man natürlich was Konkretes hin. Rang von Phi. Mit anderen Worten, das Modell interessiert nur bis zu der Tiefe, die durch den Rang von Phi gegeben ist. Das muss man jetzt natürlich beweisen, das macht man durch eine Induktion. Nicht? Also diese Induktion ist ganz leicht, deswegen mache ich es nicht. Ja, ich habe ja hier den Rang rekursiv definiert über die Struktur von Phi und ich habe die Erfülltheit rekursiv definiert über die Struktur von Phi und das ist völlig unproblematisch. Geht auf Schlag einmal durch. Ja, und wenn ich mir jetzt diese L-Nachbarschaft angucke für irgendein L, ja, von T1 und S, Naja, das schneide ich hier irgendwo ab, ja. Also was weiß ich. Hier habe ich die. Hier habe ich N2 von hier 1,1. Ja, da schneide ich also bei Tiefe 2 ab. Und hier. Haben wir N2 von C2, T. So. Wie unterscheiden sich die?
Ein zusätzlicher Zweig, der aber für die Simulation irrelevant ist.
Ja, nicht? Also es ist, nicht? Also ich habe einen Zweig der Länge 2 und 1 und ganz, ganz viele Zweige der Länge 2. In Wirklichkeit unterscheiden sie sich noch nicht mal überhaupt irgendwie, ja, denn es sind also links abzählbar unendlich viele Zweige der Länge 2 und rechts auch, ja, also.
Plus 1!
Ja, nur unendlich, genau. Gut, es bleibt einer über bei der vorgesehenen Einbettung, es zwingt mich natürlich noch nicht mal irgendwie mal die zu nehmen. Naja, in jedem Falle gilt, dass also diese Nachbarschaften, wie sie die Larstränge nun sogar isomorph sind, für alle natürlichen Zahlen L. Ja. Und insbesondere also für diesen Rang von Phi. Und damit sind eben, naja, erfüllt eben, ist eben Phi in einem der beiden erfüllt, genau dann, wenn es im anderen erfüllt ist. So, also, nicht festgehalten, im Allgemeinen gilt das nicht. Es gibt Zustände, die erfüllen dieselben Formeln in Hennessy-Milner-Logik und sind aber nicht bisimilar. Gut, und das liegt offensichtlich daran, dass eben Hennessy-Milner-Logik da so eine Endlichkeitsrestriktion hat. Jede Formel guckt nur endlich weit in die Zukunft. Und das Entscheidende ist das hier. Ne?
Das war eigentlich unsere wirkliche Behauptung in dem Fall. Unsere Behauptung war, alle Phi, das war jetzt aber konkret auf unsere beiden LTS eigentlich bezogen.
Deswegen konkret auf die beiden LTS bezogen, genau. Ja,
dann ist okay, ja. Ja. Weil allgemeiner Satz war es ja nicht.
Nein, das ist kein allgemeiner Satz, das ist jetzt konkret auf das Beispiel bezogen. Ja. Ja, deswegen hieß es auch nur eine Behauptung, also ja. Okay, das Beispiel. So. Also reparieren wir das. Nicht? Wie repariert man was, wenn ein Satz nicht gilt? Nun, man sucht nach Voraussetzungen, die ihn eben doch noch wahr machen, wenn man das Gefühl hat, dass da vielleicht was zu holen sein müsste. So, und die entscheidende Voraussetzung ist diese hier.
Es gibt ein L für das, wenn das ganze LTS ist oder sowas.
Das. Das ist jetzt mal eine interessante Frage. Also das ist es nicht, nein, das ist noch was. Moment, also wenn ich jetzt die Tiefe beschränke, also wenn ich die Tiefe beschränke, dann kann ich wahrscheinlich zeigen, dass mein System bisimilar zu einem endlichen ist. Also das ist jetzt so ein bisschen aus dem Bauch raus. Ich wüsste jedenfalls nicht, wie ich unendlich viele verschiedene Verhalten, also jedenfalls solange die Menge der Aktionen endlich ist.
Ja.
Also wenn die Menge der Aktionen unendlich ist, dann habe ich natürlich
sofort
ein beliebig breit verzweigendes hingeschrieben. Wenn die Menge der Aktionen endlich ist, dann ja, da wüsste ich jedenfalls aus dem Stand nicht, wie man also unendlich viele echt verschiedene Verhalten in beschränkter Tiefe erzeugen sollte. Also das müsste schon haben. Dann wäre es ein Spezialfall. So, was jetzt kommt, ich habe noch gar nicht gesagt, was das ist. So, nicht? Wir haben also hier in unserer üblichen Schreibweise ein LTS. So, und wir sagen, T sei endlich verzweigend. Genau dann, wenn in jedem Punkt eine Endlichkeitsbedingung gilt, also für jedes S in Q eine bestimmte Endlichkeitsbedingung gilt, nämlich, also für alle S in Q und alle Aktionen Alpha, gilt die Menge der S', sodass S mit Alpha einen Übergang nach S' macht. Also mit anderen Worten, jeder Zustand hat pro Aktion nur endlich viele Nachfolger. So, das ist hier natürlich genau vernetzt. Ja? Also, ich hätte jetzt die Aktion gar nicht hingeschrieben, es sollte überall dieselbe sein. Und keins dieser beiden Systeme ist also endlich verzweigt. Die sind beide unendlich verzweigt.
Ja, aber ist. Okay, das gilt aber nicht nur in diesen. Also, das ist zwar eine Voraussetzung, die dafür sorgt, dann, dass das gilt, aber es ist nicht der einzige Fall, in dem es gilt.
Es ist nicht der einzige Fall, in dem es gilt. Nein, man kann also jetzt nicht noch hinstellen und also schwere Modelltheorie auffahren und sagen, in allen für alle saturierten LTS gilt.
Okay.
Gilt der Satz von Hennessy Müller, wie man gleich hinschreibt. Also die Umkehrung von. Lämmer. Also saturierte Modelle, die nicht endlich verzweigend sind, sind also schwer überabzählbar. Ja? Das heißt, das ist jetzt was mit mäßiger Praxisrelevanz. Man braucht das manchmal, um andere schwere Sätze zu beweisen, das ja. Aber so in der Praxis. Ich spiele das dann eine geringe Rolle. Aber ja, man kann es verallgemeinern.
Aber wenn ich jetzt die LTS da einfach abschneide,
ja,
bei 2, ja, dann habe ich doch auch ein unendlich verzweigendes. Immer, ja, noch.
Immer noch.
Das aber dann eben die Henderson-Milner-Logik weiter
erfüllt. Dann ist, habe ich das zwei Zustände, die nur zufällig die Konjunktion meiner beiden Bedingungen erfüllen. Ja, also sie sind logisch äquivalent und sie sind bisimilar. Nicht? Gut, aber das, ja, okay, das sagt uns nichts.
Ja, okay.
Also, jetzt kommt damit also der Satz. Sei jetzt mal T endlich verzweigend. So seien T1, T2, will ich lieber, also ich mache es in voller Allgemeinheit, also mit zwei verschiedenen Transitionssystemen, die aber dann beide endlich verzweigend sein müssen. Also dann sind logisch ununterscheidbare Zustände S in T1 und S in T2. So, jetzt kommt eine Klammer. Wir machen also ein bisschen Schindluder und definieren also den Begriff, den wir hier hingeworfen haben, eben mal per Klammer. Die Zustände heißen logisch ununterscheidbar, wenn sie dieselben Formeln in Hennessy-Milner-Logik erfüllen. Ja. So, also dann sind logisch ununterscheidbare Zustände S und T stets bisimilar. Jo, nicht gut. Also im endlich verzweigenden, mit anderen Worten, klappt es. es ist, ja, man, wie gesagt, also man kann das verallgemeinern auf saturiert und dann hat man das stolz bewiesen und dann muss man als nächstes hingehen und zeigen, dass endlich verzweigende Systeme saturiert sind. Das ist dann auch nochmal Konzentrationssache. Aber ja, also es lässt sich verallgemeinern.
Was bedeutet saturiert eigentlich genau in dem Fall? Das ist kein so einfach zu erklärender
Begriff. Das ist kein so einfach zu erklärender Begriff. Es hat ein bisschen was zu tun mit Realisierung von irgendwelchen Typen. Ich müsste es wieder nachschlagen.
Gehen wir nicht in diese Richtung.
Ich und Modelltheorie ist hier. Können wir aber gerne machen, dann machen wir nächstes Semester, nächstes Semester ist schon verabredet, aber im übernächsten Semester einen Kurs, da lesen wir Hodges und dann... Ey, Shorter Model Theory, das klang schon mal gut, fand ich, wenn es kürzer ist, dann kommt man schneller durch. So, also Beweis. Ja, wir müssen also jetzt voraussetzen, wir hätten ununterscheidbare Zustände, müssen zeigen, sind die Simulation. Das heißt, wir müssen jetzt erfinden eine Bisimulation, die beiden in Beziehung setzt. So. Ja, hat einer Vorschläge, dass wir als Bisimulation hier ansetzen können.
Ich nehme die Bisimilaritätsrelation. Ja, die Bisimilaritätsrelation, wenn ich die ansetze, kann ich zeigen, sie ist eine Bisimulation. Das ist kein Problem. Ja, ich weiß schon, sie ist eine Bisimulation. Aber ich muss dann als nächstes zeigen, dass sie mir meine beiden Zustände in Beziehung setzt, von denen ich aber nur weiß, dass sie logisch äquivalent sind. Da habe ich also nicht viel gewonnen.
Ja. Naja, wahrscheinlich mit der Induktion.
Induktion über Phi.
Nee, Induktion über die Aktionen, die ein Zustand ausführen kann.
Das ist ein bisschen schwierig, denn die sind ja nicht notwendigerweise wohlfundiert. Also es steht nicht da, dass das System wohlfundiert ist.
Ja? Ach so.
Also es gibt unendlich lange Pfade in dem System. Nur solche sind ja überhaupt auch irgendwie witzig. Ja?
Also wir haben zwei logisch ununterscheidbare Zustände.
Ja.
Dann kann ich die ja einfach mal in eine Bisimulationsrelation packen.
Genau.
Und dann gucken, ob ich nicht zeigen kann, dass alle Nachfolger des einen auch Nachfolger des anderen sein müssen. Wenn, also das ist,
also, dann kann also ich das wäre quasi als Vorschlag für eine Bisimulation, wäre das also jetzt, wenn ich das mal übersetze, die beiden Zustände, die wir in der Hand haben, also S und T, vereinigt mit Identität. Wird nicht richtig gut hinhauen. Ja, also die Zustände, die also logisch ununterscheidbar und dann hoffentlich bisimilar sind, selbst wenn wir schon wüssten, dass sie bisimilar sind, wüssten wir nicht, dass sie dieselben Nachfolger haben, ganz sicher nicht.
Naja, dieselben nicht, aber das nicht. Aber wenn sie logisch ununterscheidbar sind, kann man ja überprüfen, ob quasi jetzt für diese beiden dann schon mal, man kann sich ja so Vierecke wieder malen und dann sagt man, okay, der hat einen Nachfolger, das heißt, er erfüllt beispielsweise was müsste das sein? Ich glaube Diamond A von der Aktion eben, von der er den Nachfolger hat, dann muss der andere die aber auch erfüllen, weil er logisch ununterscheidbar ist und damit hat er auch einen Nachfolger.
Ja, jetzt müssen aber diese beiden Nachfolger noch in Relation stehen. Ne?
Ja, die sind auch wieder logisch ununterscheidbar, weil man ja beliebig tief schachteln kann.
Dankeschön. So, was ist also unser Kandidat für die Bisimulation? Wir müssen ja eine konkret angeben, eine Relation, die wir von der überhaupt nicht sagen, die Bisimulation. Das ist im Prinzip in dem Argument dargelegt.
Ja, alle, die auch wieder logisch unterscheidbar
sind. Ja, also ne, ja. Wir zeigen, logische Ununterscheidbarkeit ist eine Bisimulation.
Ne? Ah, ja, gut, ja, richtig. Klar, ja. Alle logisch unterscheidbar. Ja.
Also Sätze. Jetzt habe ich die Buchstaben schon verbraten. Also ich tue mal so, als hätte ich die Namen da nicht verbraten. Das ist völlig egal. Ja, also ich nehme einfach... Also die Menge aller Paare S1, S, T, natürlich jetzt aus diesen beiden verschiedenen Zusatzmengen. So dass S und T logisch ununterscheidbar sind. Also, zu zeigen ist dann, ist eine Bisimulation. Ja, also. So, wir nehmen das also mal her. Zwei logisch ununterscheidbare Zustände, S und T. Und ja, haben jetzt hier einen Alpha-Übergang nach S' und müssen dann also zeigen, dass es rechts einen Alpha-Übergang gibt in einen T', was wiederum logisch ununterscheidbar sein muss hier von dem S'. So. Und da müssen wir irgendwie ausnutzen, dass dieses Ding eine passende Formel erfüllt, sonst kommen wir nicht weiter. So.
Könnte man nicht machen, es gibt einen Alpha-Nachfolger, der Phi erfüllt.
Ja, was ist Phi?
Phi ist für alle Phi eigentlich. Also, es gilt im Prinzip, S erfüllt. Es gibt einen Alpha-Nachfolger von S, der Phi erfüllt, genau dann, wenn es einen Alpha-Nachfolger von T gibt, der Phi erfüllt.
Wir brechen aus der Logik aus. Ja. Ne? So, ich muss mich selber gerade mal ein bisschen konzentrieren. Ich meine, das Leichteste ist jetzt über Widerspruch. Also, wir nehmen mal an, dass alle Nachfolger von T logisch unterscheidbar wären von S'. Ja. Okay. Also, Annahme. Das ist also jetzt die Annahme, die wir zum Widerspruch führen müssen. Wenn wir sie zum Widerspruch geführt haben, ja, dann sind wir fertig. Ja, dann wissen wir, es existiert ein Alpha-Nachfolger von T, der logisch ununterscheidbar ist von S'. Und damit haben wir unser Viereck vervollständigt. Ne? Gut, also Viereck an einer Richtung, offensichtlich müssten wir eigentlich auch noch das andere machen, aber das an beide Definitionen sind ja symmetrisch, also kein Problem. So, also. Ja, die Frage ist jetzt also, wo da jetzt der Widerspruch herkommen soll. Nun, wir müssen ja auch noch reinstecken, dass die Systeme endlich verzweigt sind. Insbesondere hat also T nur endlich viele solche Nachfolger, die dann alle unterscheidbar sind von S'. Also. Wir können also annehmen, wir haben eine Aufzählung von den Dingern T1 bis Tn. So, diese T1 bis Tn, die sind alle logisch unterscheidbar von S'. Logisch unterscheidbar heißt, es gibt immer eine Formel, die einer von beiden erfüllt und der andere nicht. Aber da ich Formeln ja negieren kann, kann ich dafür sorgen, dass es also immer meinetwegen das, ja, ich weiß nicht, wie es jetzt geschickter ist, also meinetwegen immer das TI ist. Ja? Mhm. Also dann existiert ohne Einschränkung Formel Phi I. Dass S eben nicht Phi I erfüllt. Und TI erfüllt aber Phi.
Ja, okay, und dann kriegt man es zum Widerspruch, weil S und T ununterscheidbar sind.
Genau, das, aus diesem Phi I kann ich jetzt nämlich eine unterscheidende Formel für S und T konstruieren. Wie sieht die aus?
Unterscheidende Formel, okay. Es gibt einen Alpha-Nachfolger, der nicht Phi I erfüllt von S.
Ja, noch nicht ganz, denn auch T hat womöglich Alpha-Nachfolger, die nicht Phi I erfüllen. Also meinetwegen, wenn das T1, 2, 3 sind, dann ist ja nicht gesagt, dass T1 Phi 3 erfüllt. Ne?
Ich sage, dass alle
unterscheidbar sind. Aber es geht in die Richtung. Ja. Also man muss dann noch die zusammenfassen geeignet. Ne?
S erfüllt, dass nicht alle Alpha-Nachfolger Phi I erfüllen, oder?
Das erfüllt T womöglich aber auch.
Wieso? Moment. Ich muss gerade überlegen, wo ich mir nichts hinbaue. T hat einen Alpha-Nachfolger, der Phi erfüllt.
Das kann S eventuell auch haben.
Das kann S eventuell auch haben, ja.
Es spricht es ja nicht der Einzige.
Ja, richtig.
Wir müssen schon ausnutzen, dass die T1 bis Tn eben alle Alpha-Nachfolger von T sind. Ne? Das ist also kein weiterer.
Okay, Moment. Logisch unterscheidbar. Alle sind logisch unterscheidbar. Das heißt, es gilt aber eigentlich für alle TIs, dass. Nee, es könnte auch irgendeine andere Aussage sein, bei der sie unterscheidbar sind.
Nein, wir wissen ja, die TIs sind jetzt im Moment im Rahmen unseres Arguments logisch unterscheidbar von S', daher kommen ja die Phi's. Ja, und wir wissen,
jedes ist logisch ununterscheidbar, ne? Also jedes ist unterscheidbar. Jedes T ist unterscheidbar von S.
Also jedes TI ist unterscheidbar von S'.
Ja.
Und müssen jetzt zeigen, dass daraus folgendes T
da auch unterscheidbar ist. Dem, ja.
Da fehlt natürlich ein Strich.
Ja.
Also hier S.
Es kann sehr verwirrend sein, ich glaube, das habe ich gerade auch ein bisschen verwirrt. Ja. Aber ja, okay.
Also
für jedes TI gibt es eine Aussage Phi I. Mindestens eine Aussage Phi I, in der es sich von S' unterscheidet.
Genau.
Kann sich jetzt jedes Phi angucken?
Wie beschreibe ich denn das S'? Also was weiß ich alles über das S'?
S' ist ein Alpha-Nachfolger von S.
Ja, jetzt nein, in Sachen Logik.
S' erfüllt. Was erfüllt denn S' alles? Ein Lookback können wir ja nicht machen.
Nee, es steht alles da.
Hm. Strich erfüllt, nicht phi i.
Nicht phi i, ja. Kann man so. Das irgendwie ein bisschen aggregieren?
S Strich erfüllt alle nicht phi i.
Ja, ne, wie schreiben wir das?
Ja. Es gibt kein phi i, das S Strich erfüllt.
Nee. Ja. Also es schlägt hier eben zu, dass das endlich viele sind, die phi i. Ja? Und deswegen brauche ich nicht
über. Man kann es mit und machen.
Danke.
Ah, ja, ja, also natürlich. Nicht,
also das sind viele. S Strich erfüllt nicht phi 1 und verdammt nicht phi n. Was kommt als nächstes?
Ja, okay, Moment. S Strich erfüllt das. Dann gibt es einen S-Nachfolger, der
das alle
ja. das da erfüllt.
Also erfüllt S welche Formel?
Diamond, Alpha und dann die Formel, oder?
Ja. So, nicht? Also S erfüllt Diamond, Alpha von dieser großen Konjunktion hier. Mhm. Und T erfüllt das Ding aber nicht, ja. Denn wir kennen alle Nachfolger von T, nicht? Und jeder von denen erfüllt mindestens einen von diesen negierten Dingern da. Ja? So, ne? Widerspruch.
Das hat jetzt geklappt.
So. Also, nicht? Weil nachdem jetzt der Widerspruch abgeschossen ist, existiert. Also existiert ein T', das also ein Alpha-Nachfolger ist von T, sodass S' und T' logisch ununterscheidbar sind. Das heißt, es gilt S'RT'. Fertig. So. Ja, es gibt eben noch eine andere Umkehrung von diesem Lemma, als also Hennessy-Müller-Logik bisimulationsinvariant ist. Also bevor wir das machen, noch kurz eine Frage. Jetzt, wenn man den Beweis sieht, dann sieht man, wo da die Endlichkeit einfließt. Ne? So. Also, wie repariere ich das jetzt? Wie kriege ich also einen Hennessy-Müller-Satz oder einen ähnlichen Satz auch für unendlich verzweigende Systeme?
Sagen wir für abzählbar verzweigende Systeme.
Für abzählbar verzweigende Systeme kam die Endlichkeit bei diesem Und da rein.
Okay. Für endlich verzweigende Systeme kam die Endlichkeit da rein.
Ja. Ja.
Wie repariert man das?
Man erlaubt nicht mehr alle Aussagen. Ja, aber das ist nicht sinnvoll.
Nee, nee, also ich meine, ich muss mehr Aussagen. Ich will ja jetzt.
Ja,
ich will ja. Jetzt, mein Problem war ja, dass ich nicht genug unterscheiden konnte mit meiner Logik und endlich verzweigenden Pfeilern. Ja? Also, Aussagen verbieten wird mir nicht weiterhelfen. Damit kann ich ja noch weniger unterscheiden. Ich muss Aussagen dazugeben. Also, das kann man nicht mehr weiter.
Ah. Also, wir dürfen jetzt Grammatikelemente dazu nehmen.
Wir müssen natürlich die Logik vergrößern. Und dazu, okay. Das können wir nur, indem wir die Grammatik erweitern.
Okay.
Oder liberalisieren oder so.
Könnte man denn am besten zunehmen, wie Alquanto oder sowas?
Ja, beziehungsweise sowas ähnliches wie ein Alquanto eben eine unendliche Konjunktion. Hm. Also zum Beispiel eine abziehbare. Also wenn ich hier also hinreichend breite Konjunktionen zulasse gewissermaßen, dann kriege ich auch bei unendlichen Systemen immer meinen Hensimmel-Ersatz hin, natürlich auf Kosten davon, dass ich Formeln zulasse, die eigentlich keine effektive Syntax mehr haben. So. Ja, jetzt kommt das, das kommt nicht oft, es kommt also ein Satz, den werde ich nicht beweisen, so viel Zeit haben wir hier nicht. Das ist der Satz von...
Der wird nicht zu beweisen.
Ja, der ist schon relativ schwergewichtig. Also ich meine, es gibt mittlerweile lesbare Beweise davon, dass die also, die also zum Beispiel ohne saturierte Modelle auskommen. Ja, also, also ohne schwere Modelltheorie und die insbesondere dann auch über endlichen Modellen funktionieren.
Das klingt für mich wie dieser tolle Beweis, was war es, das Problem mit dem, wie kann ich eine Ebene mit vier Farben einfärben, so dass irgendwie...
so schlimm ist es jetzt nicht. Also ich meine, ich wollte jetzt nicht zu sehr hier klingeln, also ich bin schon auch noch in der Lage, den originalen Satz also den Originalbeweis von Bentinck zu lesen und erst recht den neueren von Rosen. Ja, das geht dann schon, ja, das ist jetzt so tief liegt es dann wieder nicht. Aber hier für so eine Veranstaltung, die dann auch irgendwie in einem Monat schon fast wieder zu Ende ist, nicht fast, die ist in einem Monat zu Ende,
ja.
Vorher sogar schon. Also der Satz von Van Ventin, der ist noch eine Umkehrung hiervon. Die Frage ist, was gibt es da überhaupt noch umzukehren? Gut, ich kann ihn lesen als, wenn ich jede modale Formel ist eine bisimulationsinvariante Eigenschaft. So, und das kann ich umdrehen. Jede bisimulationsinvariante Eigenschaft kann ich beschreiben durch eine modale Formel. Na, ganz so ist es natürlich nicht. Dazu muss ich erstmal spezifizieren, was überhaupt eine Eigenschaft ist. Ja? So, und ich nehme her als meine Eigenschaft eine Formel in Logik erster Stufe, wie man sie also schon kennt aus Euler. Ja, also normale logische Sprache mit Halbquantoren, Existenzquantoren über individuellen Variablen. Ja, in Logik erster Stufe, ja, ich muss dann sagen, was die, was die Sprache ist, ja, also welche Relationssymbole und so weiter ich da verwenden darf. Ich habe also jede Aktion ein Relationssymbol R-Alpha, dieses Schrägstrich 2 hier heißt, es ist also binär. Ja. Das Ganze natürlich für jede Aktion Alpha. So, das ist jetzt die Eigenschaft, die vorausgesetzt wird. Wir sagen, wenn diese Formel in Logik erster Stufe bisimulationsinvariant ist, dann als Schlagwort, dann ist Phi modal. Also ich meine, das ist es natürlich nicht, denn es ist ja eine Formel in Logik erster Stufe, muss ich also sagen, was ich damit meine. Achso, sei Phi von x, also es soll schon eine mit genau einer freien Variablen sein, sonst klappt es nicht, also das kann ich das gar nicht sinnvoll ausdrücken. Also wenn eine Formel mit einer freien Variablen x die Simulationsinvariant ist, dann ist sie modal, das heißt, es existiert eine HNL-Formel Psi. So dass T, S, Psi erfüllt, genau dann, wenn T Phi von S erfüllt. Wobei jetzt T, dass das LTS hier umgedeutet wird in der offensichtlichen Weise als ein Modell erster Stufe. Phi von S heißt, Phi von X gilt für diejenige Evaluation, die X eben S zuweist. nicht, und das hier sagt praktisch, also die gesamte Äquivalenz hier sagt, dass Psi äquivalent ist zu Phi von S. So, nicht das also nur so als Mitteilung. Ja, nicht der Beweis ist eben so aufwendig jetzt. Aber er sagt uns eben, dass wir haben zwar jetzt eine obere Schranke, nicht? Nur wir können in Hennessy-Müller-Logik nur bisimulationsinvariante Dinge ausdrücken. Aber gleichzeitig haben wir hier mit diesem Beweis, mit diesem Satz eine untere Schranke, die dazu passt. Wir können eben aber dafür auch tatsächlich alle bisimulationsinvarianten Eigenschaften ausdrücken, solange wir sie zumindest in so einem sehr ausdrucksstarken Formalismus wie voll ausdrücken können. Nicht? Also voll drückt ja jede Menge mehr noch aus. Also das hier wäre zum Beispiel eine Formel in voll, wenn man so will. Also in voll, wie ich es gerade hingeschrieben habe, wäre es dieses hier. Nicht? Das wäre eine Formel mit einer freien Variable x, die also dieses binäre Prädikatensymbol r alpha verwendet. Nicht? Das wäre ein Beispiel einer First-Order-Formel, die eben nicht die Simulationsinvariant ist und insofern also auch nicht äquivalent darstellbar durch eine Hennessy-Müller-Logik-Formel. Und wenn man sich überlegt, was man in voll alles hinschreiben kann über solche Konventionssysteme, das ist schon ganz schön viel. Nicht alles, was man in voll nicht hinschreiben kann, ist sowas wie Erreichbarkeit. Also ich kann nicht in voll hinschreiben, dass ich einen Zustand von einem anderen aus in einem LTS erreichen kann. Und in der Tat kann man also auch sinnvoll jetzt hier den logischen Rahmen vergrößern, auch zum Beispiel Logik höherer Stufe, wo ich eben auch quantifizieren kann, zum Beispiel über Teilmengen des Grundbereichs. Und da kann ich dann solche Erreichbarkeitseigenschaften formulieren. Und da kann ich dann wieder nach dem bisimulationsinvarianten Fragment suchen. Das ist aber ein anderes. Darauf arbeiten wir jetzt hin, auf dieses bisimulationsinvariante Fragment einer größeren Logik, auch wenn wir die jetzt nicht explizit diskutieren werden. Und zwar entsteht das, indem wir jetzt in Hennessy-Müller-Logik mal so ein bisschen aufbohren. Wenn man sich so recht überlegt, also das ist zwar jetzt eine ausdrucksstarke Logik in dem Sinne, dass sie zumindest im endlich verzweigenden, erst recht natürlich im endlichen, also jedes endliche System ist ja insbesondere endlich verzweigend, in der Lage ist, je zwei verschiedene Punkte, also echt unterscheidbare Punkte auch immer auseinanderzuhalten. Ja, also nicht bisimilare Punkte auseinanderzuhalten. Aber wenn ich dann jetzt anfange und mal versuche, die Logik tatsächlich zur Spezifikation zu verwenden, ja, dann wird es schon irgendwie so ein bisschen dünne. Das ist eine Logik, nicht? Haben wir hier in dieser Eigenschaft gesehen, die eben immer nur endlich weit in die Zukunft blickt. Und wenn ich eine Formel hingeschrieben habe, schaut die sogar nur beschränkt weit in die Zukunft, nämlich so weit in die Zukunft, wie sie Schachtelungstiefe vom Modalapparatoren hat. Also, Rang angeht. Und das ist erkennbar zur Spezifikation von so Verhalten, wie wir uns das angeguckt haben, nicht wirklich geeignet. Nicht? Also wenn wir zum Beispiel sagen, es gibt eine Möglichkeit, irgendwann mal aus so einem Nightlock auszubrechen oder sowas, ja, das lässt sich in so einer Sprache einfach nicht ausdrücken, weil ich eben nicht weiß, wie lange es dauert, aus dem Nightlock auszubrechen. Das heißt, wir bohren jetzt die Logik auf und fügen zusätzliche Ausdrucksmittel hinzu. Ja, was macht man, wenn man mit unvorhergesehbaren großen Inputs zum Beispiel umgehen will? Man macht Rekursion. Nicht? Das ist das, was man immer tut. Und das macht man in Hennessy-Müller-Logik eben auch. Also. So, dann mache ich jetzt nur ganz kurz einen Anriss einer leicht erweiterten Syntax, dass dann also nächste Woche Tadeusz und Sergej noch genauer machen. Ich bin nämlich selber nächste Woche nicht da, weil ich einen Kurs geben muss auf der North American Summer School of Logic, Language and Information. Da werden also Sergej und Scharbach und Sergej Spieltag mich vertreten und dann also dieses Thema noch en Detail machen. Fangen wir mal an mit einer erweiterten Grammatik. Die Erweiterung ist hier. Ich lasse noch eine Mengenvariable x zu. Ansonsten alles wie gehabt. Allerdings, allerdings verbiete ich Negation. Also, das heißt, die Klausel für nicht fällt weg. Es bleibt natürlich die da für Bund. Und na, ganz so primitiv ist es jetzt nicht. Können wir auch eine für oder.
Hast du schon, da gibt es gar kein oder.
Ja, ein oder hat man letztes Mal irgendwann gesagt. Mit, also man kann also die üblichen propositionalen Symbole, die kann man ja durch Licht und Und definieren.
Eben, aber wenn wir kein Licht mehr haben. Nee,
wenn wir kein Licht mehr haben, dann gäbe es zunächst mal kein oder, deswegen führen wir es jetzt explizit ein. So, und dann kommt Vox Affi. Nun, ohne Negation hätten wir jetzt auch keinen Diamond, das heißt, den packen wir ebenfalls explizit dazu.
Und einfach ein Wahrheitswert gibt es gar nicht mehr.
Naja, also doch, der Wahrheitswert ist hier vorne. Achso, Wahr haben wir vergessen. Moment. Wahr gibt es auch noch. Alles kommt also jeweils mit seinem Dualen daher, nicht? Also Wahr mit Falsch und mit Oder und Box mit Dank.
Okay.
So. Wie ist das? Kann ich jetzt. Fehlt die Negation jetzt wirklich?
Was genau ist dieses X?
Ja, das ist natürlich eine berechtigte Frage. Das X kann man sich vorstellen als so eine unbestimmte Proposition.
Also nochmal.
Also es bezeichnet irgendeine Teilmenge des Zustands aus.
Also man kann sagen Teilmenge oder irgendwas anderes.
Also X oder irgendwas anderes könnte man sagen, genau.
Das bedeutet dann im Prinzip. Ja. Ich bin mir nicht so sicher, was X für eine Aussage ist.
Das ja, heißt, das definieren heißt, wir vielleicht erstmal die Semantik. Also,
ja.
So, die Semantik von Phi in so einem Transitionssystem T, davon hängt sie natürlich wieder ab. So, die kann ich jetzt gar nicht angeben, ohne zu sagen, was das X ist. Und normalerweise ist die ja, sagen wir mal, ein Element von 2 hoch Q, nicht? Also eine Teilmenge von Q wird dadurch normalerweise definiert, eben die Menge derjenigen Zustände, die Phi erfüllen. Und jetzt hängt das aber von eben der Interpretation von X ab, die wiederum eine Teilmenge von Q ist. Das heißt, das Ding ist einfach eine Selbstabbildung der Potenzmenge von Q. Ja, und das können wir rekursiv definieren, nicht wie. Ja, das meiste ist sehr einfach. Ne? Also wenn wir zum Beispiel Bottom haben, ja, das hat als Semantik einfach die leere Menge, nicht? Das heißt nie erfüllt. Machen wir noch ein Beispiel danach, lass ich es mal sein. Ja,
Was soll ich denn mal?
so ein bisschen leise Umnachtung tritt hier ja doch ein wenig ein. Also die Semantik von Bottom, ja, ist eine Funktion, die ich auf Teilmengen von Q anwende. Also dieses A hier ist also eine Teilmenge von Q. Ja, und Bottom angewendet auf A ist, egal was das A ist, die Leere ist ja offensichtlich nicht abhängig, die leere Menge. So. Ja. So. Und hier sowas wie Phi 1 oder Phi 2 von A, ja, das ist natürlich. Was tue ich? Ich rechne einmal aus die Extension von Phi 1, dann vereinigt mit der Extension von Phi 2. Ich verärme das A einfach weiter runter. Und dann nehmen wir die Box zum Beispiel, ja, die Box, die Extension der Box. Angewendet auf A ist wieder eine Teilmenge, ja, das erwartete, nicht? Das ist die Menge der Box Phi natürlich. Die Menge aller S in Q, so das gilt für alle. Alle Nachfolger S' gilt. S' ist in der Semantik von Phi angewendet auf A. So, das ist alles jetzt nur umgeschrieben. Die Klauseln, die ich auch verwendet hätte für Hennigsen-Müller-Logik, wie sie bisher war, nicht? Also nur umgeschrieben in diese Mengenschreibweise. Ja, es bleibt ja noch übrig die Variable x. So, das ist die Semantik der Variablen x.
Ich die Schnittmenge von x und a.
Ja, x ist ja ein ist ja Syntax, das kann ich natürlich schreiben.
Von was ist jetzt x eine Teilmenge? X ist auch eine Teilmenge vom Zustandsraum.
X bezeichnet mir eine Teilmenge vom Zustandsraum und deswegen hängt von dieser Teilmenge, die x bezeichnet, eben diese Semantik von phi ab. Wenn ich jetzt also x die Semantik von x auf a anwende, a eine Teilmenge des Zustandsraums, dann kommt raus.
Ich bin mir nicht ganz sicher, was dieses X ist, muss ich sagen.
Das X ist Syntax, ja, das ist eine Variable Buchstabe, das ist ein großes X.
Ja. Aber es ist ja gleichzeitig das, worauf ich es anwende, oder? Also
Nein, also das hier ist die intendierte aktuelle Interpretation von X, das A, und deswegen kommt hier eben auch A raus. Ja?
Aha.
Ja, also das hier, diese Klausel hier sagt mir, das X ist ein Platzhalter für die Teilmenge von Q, die ich gerade als Argument reinstecke.
Also es ist doch im Prinzip so eine Art Variable.
Das X ist eine Variable,
ja. Also einfach, das ist im Prinzip wirklich nichts anderes als Platzhalter für was immer ich reinstecke.
Genau.
So dass ich den später vereinigen kann, schneiden kann und
genau.
Sonst was.
Genau.
Sehr gut. Okay. Das ist wirklich echt so. Einfacher als man denkt. Ich beginne zu, aber X hat doch schon einen Wert. Wo kommt der dann her? Nee, hat es eben so. Okay, gut.
So, was wir jetzt gerne wollen, jetzt wo wir dieses x haben, warum führe ich das ein? Nun, ich führe das deswegen ein, weil ich rekursive Gleichungen hinschreiben will, und zwar genau mit dem x auf der linken Seite. Also zum Beispiel möchte ich sowas sagen wie, auf allen Zuständen, die ich erreiche, kann ich so ein, was weiß ich, so ein Not-Reset machen. Ja? Also ich nehme mal an, meine Maschine hat einen Reset-Knopf oder so ein Not-Aus oder sowas. Ja? Ich sage, okay, egal was für Mist die Maschine tut, in jedem Zustand kann ich diesen Notausknopf drücken und die Maschine reagiert. Diese Eigenschaft, diese Anforderung, die stelle ich mir jetzt vor als x. Und wenn ich das x jetzt auffalte, sehe ich, aha, einmal, ich habe sowas hier, Diamond Reset True. Nicht? Das ist das, was immer gelten soll. Insbesondere also jetzt. So, und das soll aber stabil sein. Das heißt, ich schreibe mal hier, ich gönne mir mal den hier, ja, also in Box mit Index die gesamte Aktionsmenge, also, das, nicht, also allgemein Box B für B eine Teilmenge von Act, soll also Box B von Phi eine große Konjunktion sein, nicht über alle. Nicht, über alle Alpha in alle B, über, ja, also alle Act-Nachfolger. Ne?
Also
alle Nachfolger schlechthin. Ja, in allen Nachfolgern schlechthin soll eben diese Eigenschaft wieder gelten. Das heißt, es gilt Box Act X. Gut, das wäre eine Spezifikation, die ich gerne hinschreiben möchte. Eine andere wäre vielleicht, dass ich nach endlich vielen Wait-Schritten, sagen wir mal zum Beispiel in unserem komischen Protokoll da, irgendwann mal Send sagen kann. Ja. Das, wie sieht davon die Spezifikation aus? Nun, entweder ich kann im Moment schon deinen Send sagen, dann bin ich zufrieden, das interessiert mich gar nicht mehr weiter, nicht? Dann habe ich ja meine Message schon abgeschickt. Oder ich kann warten und egal, wo ich mit warten hinkomme, komme ich wieder an eine Stelle, wo dann wieder X gibt.
Oder ich warten kann.
Oder ich warten kann. So.
Aber ist das nicht auch wahr, wenn ich nur warte?
Ja, das ist genau die Frage. Nicht? Also, ne, ist das wahr, wenn ich nur warte? Ja, das habe ich eben noch nicht spezifiziert. Nicht? Also ich habe noch nicht gesagt, was ich mit diesen rekursiven Definitionen eigentlich meine. Ja, und gut, wie sehen die aus? Nun, die sehen aus wie Definition von x als ein Fixpunkt. Würde ja auch passen, ja, also x lebt ja in einer Potenzmenge. Und eine Potenzmenge ist ein vollständiger Verband. Das ist gut für Fixpunkt-Theorie. Wir müssen uns noch Gedanken machen, ob das nachher wirklich alles funktioniert, aber wir können uns ja erstmal überlegen, ja, wären das jetzt größte oder kleinste Fixpunkte?
Ich glaube, das sind zwei unterschiedliche, oder?
Nämlich?
Der oberste ist, glaube ich, ein größter Fixpunkt und der unterste ist ein kleinster.
Ja. Nicht? Das ist in der Tat, deswegen schreiben wir das mal gleich an, also irgendwie an das Gleichheitszeichen, vielleicht einmal Max, einmal Min, ja? Das obere ist ein größter Fixpunkt und das untere ist ein kleinster. Ein guter Sanity-Check für sowas ist immer, also wenn man das Falsche nimmt, dann kommt nämlich meistens Quatsch raus. So, wenn ich also hier nach dem kleinsten suchen würde, ja, und man kann ja immer mal gucken, ob es Bottom vielleicht tut. Ja? Also, Bottom soll sein gleich Diamond Reset True und Box Act Bottom. Ja, in der Tat ist es deswegen tatsächlich Quatsch, weil wir vorsichtig genug waren, dieses Diamond Reset True hier reinzupacken. Ja? Denn es sagt mir, es gibt zumindest mal einen Nachfolger, nämlich unter Reset. So, und wenn ich hier Box Act Bottom hinschreibe, dann sagt es gibt keinen Nachfolger, unter welcher Aktion auch immer. Das ist also so, wenn ich hier ein Bottom hinschreibe, ist die Formel auf der rechten Seite sofort widersprüchlich. Das heißt, sie ist gleich Bottom. Und wäre also ein wundervoller Fixpunkt von dieser Gleichung. Ja? Also, nicht? Mit Bottom, also mit kleinstem Fixpunkt käme da Bottom raus. Der war es also offensichtlich nicht. Also ist gleich größter Fixpunkt mal die richtige Idee. Gut. Dass es das wirklich tut, das müsste man sich dann noch im Detail überlegen.
Brauchen wir nicht unten noch ein True eigentlich nach dem Diamond Send? Und steht da einfach nur so Diamond Send ohne irgendeine Aussage dahinter.
Achso, da steht ein Ja. So. Ja, das wäre noch nicht mal syntaktisch korrekt sonst, nicht? So, nicht? Und genauso hier, wenn ich jetzt hier einen größten ansetzen würde, ja, hier ist es etwas weniger subtil, ja, also Box von True ist ja immer True. Weil es immer gilt, dass alle Nachfolger True erfüllen, ja, also Box von True ist gleich True. Nicht? Und irgendwas oder True ist natürlich auch wieder True, also wäre True auch wiederum ein perfekter Fixpunkt von diesem Ding. Wenn ich also den größten davon nehme, dann würde da also schlicht und einfach true rauskommen. Nicht? Also hier, ne, also. Der Bottom und hier, also. So, aber wie gesagt, das ist nur ein Sanity-Check und beweist natürlich ansonsten gar nichts. Nicht? Also das ist der größte Fixpunkt hier, der falsche ist, das sagt er nicht, dass der kleinste Fixpunkt das richtige ist. Ja, nicht? Also solche Dinge werden in nächste Woche in Herr Kontscharow erklärt. Immerhin, wir haben die Syntax und die Semantik geschafft. Sind noch Fragen?
Ah ja, unendlich warten kann er glaube ich gar nicht, wenn es so rekursiv definiert ist, weil dann wäre das ja Bottom einfach, oder?
Also, ja, also dass er nicht unendlich warten kann hier, ja. Um das zu zeigen, muss man eben wirklich dann diesen kleinsten Fixpunkt verstehen. Und ja, um einen kleinsten Fixpunkt wirklich dann nach oben abschätzen zu können, gewissermaßen, dass der nicht zu viel drin hat, ja, muss man mal in der Tat einen Fixpunkt angeben. Und wenn ich hier sage, gut, dann wenn ich sage, ich interpretiere x durch alle Zustände, die in endlich vielen Schritten in einen Zustand kommen, der Cent sagen kann, also in endlich vielen Wait-Schritten in einen kommen, der Cent sagen kann, dann stelle ich fest, das ist ein Fixpunkt. Ja, denn wenn x diese Menge ist, dann kann ich entweder jetzt schon Cent sagen oder weil ich ja in endlich vielen Wait-Schritten zu einem Zustand komme, wo ich Cent sagen kann, ja, gehe ich einfach dahin, also sogar egal, wo ich lang gehe in diesem Fall, nicht, gehe ich einfach dahin, bin auf jeden Fall wieder hat er sogar einen Schritt gemacht, ja, und komme dann also wieder in endlich vielen Schritten dahin. Das heißt, dass diese Beschreibung, die gibt ja tatsächlich einen Fixpunkt. Und weil das ja dann hier den kleinsten Fixpunkt definiert, können zumindest also nicht noch mehr Zustände in x sein. Ja? Also insbesondere nicht solche, wo ich unendlich lange Wait sagen kann. Ja? Also das sind solche Argumente, mit denen man nachher rauskriegt, dass diese Fixpunkte wirklich das Richtige sagen. Also das macht man am Anfang ein paar Mal und irgendwann hat man dann ein Gefühl dafür, dass da die Spezifikation ist. Ja, dann also bis übernächste Woche nicht und behandeln wir.
Ja, genau. Ganze nächste Woche. Ja. Ja. Okay.
Ja, also diese Woche Donnerstag ist ja Feiertag, mit Freitagabgabe der Zettel. Ich versuche bis Freitag noch die Zettel online zu stellen.
Den können wir ja gar nicht besprechen.
Ja, es ist so ein bisschen, also ich weiß auch, ich kann nicht wirklich garantieren, dass ich es schaffe, denn ich muss ja auch noch diesen Sommerschulkurs vorbereiten.
Oh, ja. Es ist wenigstens eine wahrscheinlich interessante Sommerschule.
Es ist eine wahrscheinlich interessante Sommerschule, ja, genau. Gut.